Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Als ich den Gottesdienst vorbereitet habe in der letzten Woche, bin ich sehr schnell auf ein Buch gekommen, das ich im November letzten Jahres gelesen habe. Und zwar heißt es Vom wilden Mann zum weisen Mann von dem amerikanischen Franziskanerpater Richard Rohr. Die Männer von euch, die werden es freilich schon kennen, weil wir das im Männerabend schon mal durchgenommen haben. Das heißt durchgenommen, wir haben es angeschnitten, uns darüber unterhalten. Und wie gesagt, ich habe es im November gelesen. Das hat mich unheimlich fasziniert, dieses Buch. Es geht da um männliche Spiritualität, aber speziell auch um Spiritualität, um darum, wie wir Gott begegnen. Und Richard Rohr schreibt in einfachen Worten, aber er schreibt unheimlich dicht. Also da ist jeder Satz, über jeden Satz kann man irgendwie lange nachdenken. Und ich hatte wirklich den Eindruck, als ich dieses Buch gelesen habe, ich habe so ein ganzes Schwarzbrot verspeist und kaue da noch drauf rum. Und ein Satz, der ging mir wirklich die letzten Monate nach, den will ich zu Anfang vorlesen, weil er mich auch sehr positiv berührt hat. Wie dieses ganze Buch mich übrigens auch sehr positiv berührt hat. Also ich hatte danach einfach das Gefühl, da wird Weite aufgezeigt, da wird Freiheit aufgezeigt in diesem Buch. Der Satz steht im Eingangskapitel, da schreibt Richard Rohr, wer auch nur ansatzweise über authentische innere Erfahrung verfügt, weiß, dass Gott reine Schönheit, Barmherzigkeit und vollkommene Annahme ist. Nichts als Schönheit, Barmherzigkeit und vollkommene Annahme. Und er setzt dann noch einen etwas provokanten Satz hinzu. Wer davon nichts weiß, hat nie ernsthaft nach Gottes Angesicht gesucht. Ja, lass es erstmal so auf uns wirken und ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir feiern heute Gottesdienst und ich danke dir, dass wir so zu dir kommen können, dass du dich so uns auch immer wieder zuwendest und ich bitte dich, dass du diesen Gottesdienst unter deinen Segen stellst. Amen. Wir singen noch ein Lied. jetzt mal so fest. Also die Kinder können in die Kinderbetreuung, Kindergottesdienst gehen. Das machen einmal Anja heute für die Mittleren und Antje für die Großen. Was werdet ihr machen?
Ich weiß gar nicht, was die Mittleren machen, aber die Großen werden sich heute damit befassen, dass wir manchmal vielleicht das Gefühl haben, dass Gott gar nicht bei uns ist. Aber das stimmt nicht. Also er ist immer da, auch wenn es uns vielleicht ganz schlecht geht oder
Gott ist immer da. Ja, ich hatte diesen Satz aus dem Eingangskapitel von Richard Rohr gelesen. Da spricht er von Gott als reine Schönheit, vollkommene Annahme und Barmherzigkeit. Und er bringt dann aber in diesem Eingangskapitel noch mächtig Spannung rein, indem er nämlich über die Freiheit Gottes spricht. Das ist ein Aspekt auch, der in dem Predigttext heute vorkommt. Deswegen bin ich auch überhaupt auf dieses Buch gekommen. Rohr spricht nämlich davon, dass Gott ja auch absolut frei ist, absolut souverän, und zitiert dazu einen Satz aus dem Alten Testament, aus Mose. Da sagt Gott zu Mose: Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will, und ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will, und ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Da kommt deswegen Spannung rein in unsere Beziehung zu Gott, denn wenn Gott tatsächlich so frei und souverän ist, wer garantiert mir dann, dass diese Barmherzigkeit und die vollkommene Annahme, dass es auch für mich gilt, dass Gott das tatsächlich auch so durchhält? Da kann man ja auch vielleicht Angst kriegen, wenn Gott so frei ist. Und ich finde das ganz spannend, dass Rohr das als Chance sieht, dass er nämlich davon schreibt, dass es ja zu erkennen gilt, dass Gott sich eben nicht kontrollieren lässt und dass es eine Chance ist, selber zur Freiheit zu gelangen. Und ich zitiere dazu noch ein paar kurze Abschnitte aus diesem Eingangskapitel. Zum Glück gebraucht Gott diese äußerste, absolute Freiheit stets und ausschließlich zu unseren Gunsten, und trotzdem haben wir Angst davor. Die theologische Tradition spricht in diesem Zusammenhang von Vorsehung, Vergebung, Erwählung oder Gnade. Für uns aber fühlt sich das alles an wie Wildheit. Und zwar genau deshalb, weil wir es weder kontrollieren, noch manipulieren, weder dirigieren, noch verdienen, ja nicht einmal verspielen können. Wer Gott durch seine Handlungen unter Kontrolle bringen will, wird sich am Ende äußerst unnütz, ohnmächtig und ineffektiv vorkommen. In der hebräischen Bibel wird Gott viel wilder dargestellt als im Neuen Testament. Vor allem deshalb, weil wir Jesus zivilisiert und seiner jüdischen Wurzeln beraubt haben. Jahweh, der Gott Israels, pickt sich einen Mann namens Abraham heraus und sagt ihm, er solle seine 7 Sachen packen und sich aufmachen zu einem Ort jenseits der Wüste, den er noch nie gesehen hat. Er kündigt Abraham und seiner Frau an, dass sie ein Kind haben werden, obwohl beide an die 100 Jahre alt sind. Und es geschieht. Aber dann treibt Gott Abraham schier in den Wahnsinn, indem er ihm befiehlt, diesen einzigen Sohn zu opfern. Und das nach der Zusage, Abraham werde der Stammvater eines großen Volkes werden. Das hat nichts zu tun mit Ordnung, Gewissheit, Klarheit und Vernunft, Logik, kirchlicher Autorität oder eigenem Verdienst. Hier zeigt sich ein äußerst freier Gott, dem es darum geht, spirituell freie Menschen zu erschaffen. Aus philosophischen wie aus theologischen Gründen will ich Gott als absolut frei denken. Im Allgemeinen jedoch haben wir Gott nie viel Freiheit zugestanden, weder die Juden, noch die Christen, noch die Muslime, obwohl wir uns alle als Nachkommen Abrahams bezeichnen. Und dann ein ganz kurzer Absatz noch. Ohne Freiheit gibt es keine Liebe, sondern nur Bedingungen, Ängste und Pflichten. Gott liebt uns nicht deshalb, weil er muss. Gott liebt uns, weil er will. Gott liebt uns nicht, weil wir gut sind. Gott liebt uns, weil Gott gut ist. Warum nur können wir uns nicht da reinfinden? Es stimmt schon. Zu Anfang fühlt sich das wie Verlust an Macht und Bedeutung an. Ja, wir singen noch ein Lied.
Hast du mir noch einen Text mitgenommen? Dankeschön. Das hätte ich nicht gerechnet, dass du noch mehr zitierst. Hast du nicht extra gesagt, wenn, dann schreib es mir nochmal per E-Mail. Also, was habt ihr gesagt? Weißt du es noch?
Es ist nur dunkel mit Kopf. Aber das kann man gut wiederholen.
Nee.
Text, der bereits angeklungen ist, steht im Römerbrief Kapitel 9, die Verse 14 bis 24. Ich erlaube mir, die Verse 25 und 26 hinzuzunehmen. Heißt das nun, dass Gott ungerecht handelt? Keineswegs. Denn zu Mose sagt er, ich schenke Erbarmen, wem ich will, und erweise Gnade, wem ich will. Also kommt es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen an, sondern auf das Erbarmen Gottes. In der Schrift wird zum Pharao gesagt, eben dazu habe ich dich bestimmt, dass ich an dir meine Macht zeige und dass auf der ganzen Erde mein Name verkündigt wird. Er erbarmt sich also, wessen er will, und macht verstockt, wen er will. Nun wirst du einwenden, wie kann er dann noch anklagen, wenn niemand seinem Willen zu widerstehen vermag? Wer bist du denn, dass du als Mensch mit Gott rechnen willst und rechten willst? Sagt etwa das Werk zu dem, der es geschaffen hat, warum hast du mich so gemacht? Ist nicht vielmehr der Töpfer Herr über den Ton? Kann er nicht aus derselben Masse ein Gefäß herstellen für Reines, ein anderes für Unreines? Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht erweisen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer Langmut ertragen. Und um an den Gefäßen des Erbarmens, die er zur Herrlichkeit vorherbestimmt hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. So spricht er auch bei Hosea: Ich werde als mein Volk berufen, was nicht mein Volk war, und als Geliebte jene, die nicht geliebt waren. Und dort, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. 12 Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 9. 12 Verse, die es in sich haben. Vielleicht vorab ein kurzer Überblick über das, was hier im Römerbrief passiert und warum an dieser Stelle sich solche Verse finden. Es sind insgesamt 3 Kapitel, in denen Paulus sich mit der Frage beschäftigt, wie das Verhältnis von Gottes Gerechtigkeit und Treue gegenüber Israel sei. Wenn Gottes rettendes Handeln nämlich gleichermaßen Heiden wie den Juden gilt, bricht dann Gott nicht seine besondere Erwählungszusage an das Volk Israel? Und wenn sich die Juden, wie es scheint, nun gerade dieser Botschaft verweigern, die Jesus Christus verkündigt hat, von der Paulus erzählt, muss dann nicht Gott sein erwähltes Volk fallen lassen? Und wenn er das tut, sich selber untreu werden? Das ist ein spannendes Thema. Das passt in eine Gemeindesituation der zweiten Generation hinein, wie sie in Rom vorzufinden war. In eine Situation hinein einer jüdisch geprägten Gemeinde, in der Menschen zu Christen werden und sich dann die Frage stellen, warum andere Juden nicht auch Christen werden. Warum die Botschaft, die Paulus und andere predigen, nicht selbstverständlich dazu führt, dass das ganze Judentum sich weiterentwickelt und Christus annimmt als den Herrn und Erlöser, der die Botschaft des Alten Testamentes, die Botschaft des Gottes Jahwes weiterträgt als sein Sohn und als der, der stirbt für viele. Und wie kann es sein, dass, wenn immer wieder im Alten Testament davon die Rede ist, dass Israel der auserwählte Augapfel Gottes ist, das auserwählte Volk, das aus allen anderen hervorgekommen ist und hervorgenommen ist, wie kann es dann sein, dass auf einmal Menschen, die nicht einmal Juden waren, zur christlichen Gemeinde dazugehören dürfen und der Erlösung Gottes in seinem Sohn Jesu Christi vertrauen dürfen? Und der Text versteht sich aber dann auch als Warnung an die heidenchristlichen Gemeinden, die es in dieser Zeit gegeben hat, die die eigene Erwählung als Heiden gegen die Erwählung Israels verstehen und sich für die Ablösung aus dem Judentum einsetzen. Und an dieser Stelle finden sich dann die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief. Kapitel, die letztlich für mein Ansinnen gut geeignet sind für einen christlich-jüdischen Dialog. Aber, um es vorwegzunehmen, geht es mir an der Stelle als Ausleger nicht anders als den Paulus in der damaligen Situation. Ich gestehe eine gewisse Unmöglichkeit, das Thema abzuarbeiten. Eine gewisse Unmöglichkeit, Sätze zu finden, die etwas klären können an Spannung, die insgesamt zur Zeit des Paulus 13 Jahrhunderte im Raum war. Und die er versucht aufzulösen mit Gedanken, die 1300 Jahre festgemeißelt waren wie in Stein. Und auf einmal tritt einer auf, predigt von der Liebe Gottes. Man kennt ihn dann irgendwann als den Nazarener, diesen Jesus, Sohn aus Nazareth, der als Christus, als Gesalbter hinterher von seinen Anhängern bezeichnet wird. Und er behauptet, in der Tradition dieses Gottes des Alten Testamentes zu stehen, und den Juden den Messias zu bringen, auf den sie so lange gewartet haben. Eine Situation, die heftig eskalierte gegen Ende des ersten Jahrhunderts, weil verschiedene Haltungen gegeneinander standen. So ist es dann auch nicht verkehrt, im Zweifelsfalle bei einem tiefen Dialog, um den es geht, und eine tiefe Einsicht in Frage von Erkenntnissen, vielleicht sich auf Immanuel Kant zu beziehen. Der schreibt in seiner Vorrede zur ersten Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft, ein schwer zu lesendes und dennoch faszinierendes Buch. Er schreibt, die menschliche Vernunft habe ein besonderes Schicksal. Sie, die menschliche Vernunft, werde nämlich mit schöner Regelmäßigkeit durch solche Fragen belästigt, denen sie einerseits gar nicht vollends gewachsen sei, andererseits könnte sie sich auch nicht mit dem Hinweis auf die eigene Überforderung aus der Verantwortung stehlen, indem sie sich sozusagen für nicht zuständig erklärt. Dieses Dilemma fand ich doch wunderbar beschrieben bei Immanuel Kant, was dieser Predigttext letztlich auslöst. Oder anders ausgedrückt, sie, die Vernunft, muss sich einigermaßen regelmäßig und trotz geringer Aussicht auf endgültige Antworten mit eben den Fragen befassen, die Kant anderwärts unter den Stichworten Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zusammenfasst. Dies, so Kant, seien die unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft. Und da ist er, dieser Gott, in einer Art von Unklarheit für viele Menschen, in einer Art von Freiheit, unsere eigene Vernunft am Ende hilflos ist. Schauen wir uns den Text einmal an, werden wir verstehen und nachvollziehen können, dass wir tatsächlich eine Aufgabe haben, an der nicht nur wir letztlich in bestimmten Stellen nicht eine Vollendung erleben werden, sondern Paulus selber es auch gewagt hat, etwas Unvollendetes weiterzugeben, an die Gemeinde zu Rom. Drei Kapitel, wie gesagt, befasst er sich mit diesem einen Thema. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass das Volk des Mosesbundes mit wehenden Fahnen zum neuen Christusbund überläuft? So jedenfalls die Hoffnung. Und siehe da, es geschieht nicht. Wie kann es sein, dass diese Erwartungen, die Christen in der ersten Generation haben, sich überhaupt nicht ereignet? Und man auf einmal in der Gemeinde feststellt, dass etwas absolut Unerwartetes geschieht, nämlich der vollendete Bruch zwischen Christen und Juden. Und Paulus, der wie kein anderer natürlich in jüdischen Synagogen von dem Predigtrecht Gebrauch gemacht hat, das jeder Gast dort hat, einfach feststellen muss, sie nehmen es nicht an. Sie, die Söhne und Töchter Abrahams, Sarahs, Isaaks, Rebekkas, Jakobs, Leas und Rahel, können sich nicht entschließen, diesem Jesus Christus nachzufolgen. Und Paulus stellt die Frage, ob diese Verweigerung Israels im Sinne einer Schuld anrechenbar sei gegen das Volk Israel oder nicht. Und ob auf der anderen Seite es zu einer Verwerfung des einstmal erwählten Volkes durch Gott kommen würde, wenn die Israeliten, wenn die Juden nicht folgen. Und wenn man dann die Kapitel liest, 9 bis 11, dann wird deutlich, dass Paulus verstanden hat, welche Dimension seine Erwägungen haben können. Drei Kapitel ist von da aus eher die untere Grenze dessen, was an thematischer Breite auch zu erwarten ist. Man stelle sich einmal vor, etwas gilt über 1000, 1300 Jahre. Und dann steht ein Mensch auf und sagt, nee, das stimmt nicht. Man stelle sich einmal vor, Menschen über Generationen, Generationen, Generationen haben immer und immer und immer wieder ein und dieselbe Botschaft gehört, haben ihr gefolgt, haben ihr geglaubt, haben ihr Leben dafür gelassen. Und so geschah es nicht über Jahrhunderte, nein, weit über 1000 Jahre. Und ein Mensch steht auf und sagt, es stimmt nicht. Nein, ihr habt geirrt. Immer wieder in der Menschheitsgeschichte ist es dazu gekommen, dass Menschen aufgestanden sind und alte Glaubenssätze, alte Glaubensinhalte gewagt haben, in Frage zu stellen. Übrigens immer mit dem Risiko, wenn sie es permanent getan haben und davon nicht ablassen wollten, mit dem Risiko, ihr Leben zu verlieren. Weil es immer dann auch Mächtige gab, die der alten Idee anhingen und auch anhängen wollten, die dann dazu geneigt waren, die andere Ideen verkündeten, aufzuhängen, weil sie der Alten nicht anhängen. Ich denke auch an Martin Luther, als einer, der es gewagt hat, auch nach 1500 Jahren einer Kirche, die sich entwickelt hat, aufzustehen und zu sagen, nein, meine Kirche geht in die falsche Richtung. Und übrigens genauso wie auch bei Paulus ist auch Martin Luther jemand gewesen, der nicht etwas Neues schaffen wollte, sondern der gesagt hat, ich möchte das Alte weiterführen. Aber ihr biegt falsch ab. Und wir müssen, wenn wir uns an Gott orientieren, anders abbiegen, als wir es bislang tun. Und wie so oft dann ein gutes, altes System erstmal eine richtige Form gefunden hat und sich über die Jahrhunderte etabliert hat, ist es fast unmöglich, dieses System zu reformieren. Ich wüsste kein Beispiel, an dem es gelungen ist, sondern das Ding fährt weiter. Wie ein großer Ozeantanker, den man zwar auf Bremsen stellt, aber der durch seinen Schwung und seine Masse Kilometer weiter geradeaus seine Bahn ziehen wird, bevor er zum Stillstand kommt. 3 Kapitel. In denen Paulus versucht, das Unlösbare zu lösen. Wie kann ich die Erlösung des Volkes Israels durch diesen Gott Yahweh, wie kann ich die erklären mit dem Zusammenhang dessen, was in diesen Jahren passiert? Wie kann ich das verbinden mit dem Evangelium Jesu Christi als die Weiterführung dieses Bundes? Wie kann ich es erklären, dass die Juden nicht mitgehen? Und was bedeutet das für die Zukunft der Juden und ihre Erlösung? Er bringt Beispiele des Alten Testamentes. Eines der schwierigsten und für Juristen mit Sicherheit hochinteressant, der Gedanke, dass der Pharao von Gott selbst verstockt wurde und damit ihn bestimmt habe, sich der Forderung des Mose und seiner Stämme zu verweigern. Streng genommen würde ich also davon ausgehen, dass man vor Gericht den Pharao für schuldunfähig erklären müsste. Denn äußerer Zwang, hier sogar durch die Bestimmung Gottes selbst, lässt ihn offenkundig keine Möglichkeit, ein moralisches Urteil über die Frage des Ja und des Neins des Auszugs aus Ägypten zu stellen. Im Gegenteil, Gott selbst wirkt die Verstockung. Das ist die Aussage des Paulus. Und damit, und dessen ist Paulus sich meiner Kenntnis nach wirklich bewusst, ist Paulus mitten in der schwierigsten religionsphilosophischen Überlegung und dogmatischen Spekulation, die er als Apostel jemals gelebt hat. Dass Gott Gott ist, das mag Paulus glauben, dessen ist er gewiss. Dass Gott gerecht und nicht ungerecht ist, dass der Glaube und das Bekenntnis Israels seit Mose und den Propheten gilt, galt und auch gelten soll, auch dessen ist Paulus gewiss und will daran festhalten. Und das scheidet die Möglichkeit aus, dass Gott selbst als Schöpfer allen Seins und Urheber aller menschlichen Natur für die Fehler dieser Menschennatur haftbar zu machen sei, in der dann das Problem unter Fehler zu suchen sei. Ein möglicher und in der Spekulation gern beschrittener Weg, Gott den Vorwurf eines von ihm angerichteten Schöpfungsschlamassels zu ersparen, ist der Hinweis auf die menschliche Freiheit. Etwas, was theologisch auch in jeder guten Jugendstunde kommt, dass Gott, wenn er doch gewusst haben muss, wie wir sind, wenn wir denn so sind, wie wir sind und er uns doch geschaffen hat, er letztlich auch verantwortlich ist für das, was dann passiert. Bis hin zur Frage des KZs. Das ist ja gerne ein Thema, das dann auch aufgenommen wird, aber eben auch genauso gerne die Argumentation, dass das aber nur passiere, weil Gott uns eben auch die Freiheit gegeben hätte, damit die Freiheit zur Entscheidung auch gegen ihn, gegen gute Dinge und für schlechte Dinge, und dass aus diesem Freiheitsverständnis heraus nur erklärbar ist, dass hier so vieles passieren würde, was Gott so nicht gewollt hat. Wir sind es dann also, die sich in dieser Freiheit auch gerne ins eigene Unglück stürzen. Paulus macht es sich nicht so leicht. Auch wenn er sieht, dass die Vorstellung einer göttlichen Allmacht entweder selbst in Gefahr gerät oder sich die Frage nach der göttlichen Mitschuld an Unglück und Ungerechtigkeit stellt. Tiefgehendste Fragen, und Paulus ist vorsichtig, sie vorschnell aufzulösen. Ich hatte einmal das Stichwort KZ angeführt. Gerade im christlich-jüdischen Dialog kommt man, wenn man diese Kapitel liest, nicht an der Frage des Dritten Reiches vorbei. Weil die Frage der Verantwortung und auch die Frage, wo ist Gott gewesen im Dritten Reich, einfach immer wieder in der Theologie, in der Religionsphilosophie sich an diesen Texten als Frage nicht vermeiden lässt. Hans Jonas, ein großer Philosoph, hat an dieser Stelle zum Gottesbegriff nach Auschwitz etwas geschrieben. Und Hans Jonas ist an dieser Frage auch verzweifelt, wo war Gott, wie ist denn Gott nun wirklich? Und hat auch dann das gemacht, was eigentlich alle Theologen machen. Er hat dann irgendwann versucht, mit den Möglichkeiten unseres Denkens, die uns zur Verfügung stehen, zu versuchen zu begreifen, was letztlich nicht zu begreifen ist. Jonas sagt, entweder ist Gott allmächtig. dann hätte er die Möglichkeit gehabt, der Shoah, dem Mord an Abermillionen von Menschen zu wehren. Hätte er aber die Möglichkeit gehabt und sie nicht wahrgenommen, dann wäre auch der Hinweis auf die Selbstbegrenzung Gottes zugunsten der menschlichen Freiheit wahrlich keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Allein die Duldung und der Verzicht auf ein mögliches Eingreifen müsste angesichts der Dimension des Verbrechens in die Nähe einer Form des Einverständnisses gerückt werden. So, sagt Jonas, können wir aber Gott nicht denken. Also schlussfolgert er, bliebe letztlich nur eine andere Möglichkeit bestehen, wenn man den Gottesbegriff in der Deutung solcher Abgründe nicht ganz und gar verabschieden wolle. Es müsse dann darauf verzichtet werden, Gott die Allmacht zuzuschreiben. Nur der selbst an der Menschendämmerung des Holocaust leidende Mensch, nur der selbst an der Menschendämmerung des Holocaust leidende Gott ließe es zu, gleichzeitig die Motive der Allgerechtigkeit und der Allgüte festzuhalten. Wir kriegen vielleicht eine Ahnung, wie die Frage des Paulus in der Folge dessen, was mit den Juden geschieht oder nicht geschieht im ersten Jahrhundert, sich durch die Weltgeschichte zieht und im 20. Jahrhundert wieder auftaucht in all der Schärfe und all der Verzweiflung, auf diese Fragen eine Antwort zu finden. Ein Votum zu geben, wie wir Gott denken können, wie wir uns Gott vorstellen müssen, können, in der Frage, wie das alles zueinander geht und funktioniert. Aber diesen Gedankenschritt, den letzten, den kann Paulus nicht mitgehen. Für ihn steht fest, Gott ist gerecht und allmächtig. Für ihn steht fest, der Pharao hat letztlich gar nicht anders gekonnt, weil Gott selber ihn geprägt hat. Der Pharao ist also nicht taub für das Wort Gottes, sondern von Gott selbst dafür taub gemacht worden. Was der arme Kerl denn dann noch für seine Handlung könnte, ist eine der Fragen, die Paulus damit aufwirft. Nach dem Verursacherprinzip müsse man sich bei der Frage nach der moralischen Verantwortung dann doch wohl an den Urheber der Auffassung des Pharaos wenden. Und wenn das nicht der Pharao selber sei, dann wäre es doch wiederum Gott. Genau das sind die Gedanken, die Paulus entwirft in diesen wenigen Versen. Und eine andere Schlussfolgerung als die gerade eben genannte bleibt letztlich überhaupt nicht über. Und was passiert dann, wenn wir die nächsten Verse lesen? Wir werden feststellen, dass Paulus den Gedankengang schlichtweg einfach abbricht. Die Rolle des spitzfindigen Anwalts in eigener Sache gegen den Schöpfer steht dem Menschen nicht zu, findet Paulus. Und schwerer fast als die Enttäuschung darüber, dass der logisch daraus durchaus zulässige Schluss aus dogmatischer Pietät nicht gezogen wird, wiegt der Erleichterung, einen bizarren Rechtsstreit so unerledigt zu lassen, wie er in unserer Erfahrung eben oftmals ist. Ich verweise auf das Zitat von Immanuel Kant. Die menschliche Vernunft werde mit schöner Regelmäßigkeit durch Fragen belästigt, denen sie einerseits gar nicht vollends gewachsen sei, andererseits könne sie auch nicht mit dem Hinweis auf die eigene Überforderung aus der Verantwortung sich stählen, indem sie sich sozusagen für nicht zuständig erklärt. Und, nochmal das Ergebnis von Kant, sie, die Vernunft, muss sich einigermaßen regelmäßig und trotz geringer Aussicht auf endgültige Antworten mit eben diesen Fragen befassen, die Kant andernwärts eben unter den Stichworten Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zusammenfasst. Dann gibt es manchmal heiße Situationen im Leben eines Predigers, denn die Gemeinde möchte nicht gerne die offenen Fragen der Predigt erleben, sie möchte die Antworten bekommen. Das ist jedenfalls die These, die in der Homiletik, das heißt die Lehre von der Predigt, in der Regel als Grundlage definiert wird. Liebe Gemeinde, Antworten wollt ihr vielleicht haben zu einem solch schweren Text? Was soll ich machen, wenn die Fragen bei mir größer wiegen und schwerer sind als die Antworten? Ich bekenne, in einem Dilemma zu sein, denn mir geht es ähnlich wie Paulus. Ich kann das Thema ansprechen, ich kann das Thema sichten und kann dann letztlich auch unerledigt die Achseln zucken und sagen, eine Antwort vermag ich nicht zu geben. mir bleibt nichts anderes, als das zu tun, was Paulus getan hat. Er hat das Thema gewechselt und er wechselt zum Thema der Freiheit. Er wechselt dahin, dass das, was Gott uns anbietet, was Gott uns zeigt, nicht immer für uns nachvollziehbar und schon gar nicht immer verständlich ist und trotzdem gilt. Es geschieht etwas an Unklarheit, die tatsächlich für viele Menschen schwer auszuhalten ist. Etwas an Unwissenheit und Unverständnis, wo wir uns gerne wünschen würden, den letzten Schluss zu erkennen, die letzte Erkenntnis zu gewinnen. Und gleichzeitig die große Gefahr darin besteht, dass wir uns meinen, mit unserem Intellekt zu dem, zum Maß der Dinge zu machen, das sagen kann und beschreiben kann, was hier passiert und was nicht. Das ist dann der Punkt, wo man lange arbeiten kann, wo man dann theologisch und systematisch theologisch auch dann gucken kann und wälzen kann und tatsächlich an sehr dicke Bücher kommt. Das ist der Punkt, wo man dann vielleicht nochmal recherchieren kann, was haben andere geschrieben an Texten, an Meditationen zu diesem Text, was für Erkenntnisse haben sie gewonnen. Es ist vor allem aber auch der Punkt, wo spätestens ein Prediger vor der Gemeinde zugeben muss, seht, meine Predigt ist nicht fertig, sie ist noch im Werden. Es ist der Punkt, wo der Prediger dann auch vielleicht das tut, was mitunter recht hilfreich sein kann. Nämlich nicht dem Versuch zu obliegen, ein geschlossenes System zu präsentieren, das fertige Antworten gibt, sondern an der Unfertigkeit des eigenen Denkens und an der Unfähigkeit, Gott zu Ende zu denken, nicht zu kapitulieren, sondern in den Kontakt und in die Beziehung zu gehen. Vieles lässt sich aus dem Abstand heraus nicht beschreiben und erklären. Und das Verhältnis Gottes zu seinem Volk kann ich zwar erahnen, aber nicht erklären und nicht endgültig beschreiben. Auch das, was dann im Neuen Testament beschrieben ist, was Paulus bringt und zitiert, sind immer wieder auch Erlebnisse, die auf dem Weg sind, die unfertig sind, die Reflexion brauchen, aber nicht bis zu Ende reflektiert werden können. Und tatsächlich stellen wir immer wieder fest, dass bei dem Versuch, Gottes Handeln in dieser Welt zu beschreiben, seine Souveränität für uns nicht greifbar ist in einer letzten Beschreibung und Erklärung. Gott ist, Gott bleibt souverän. Und dann ist es folgerichtig, dann ist es geradezu genial, dass Boris in der Vorbereitung bei Richard Rohr gelandet ist. Es gibt in der Kirchengeschichte verschiedene Bewegungen, die immer wieder in einer tiefen Auseinandersetzung mit der Theologie gleichzeitig entdeckt haben, dass neben dem Wissen, das zur Falle werden kann, die Frage des Kontakts zu Gott, die Frage der Mystik, die Frage der Spiritualität ein weiterer Zugang ist und dass es manchmal hilfreich sein kann, gerade an den Stellen, wo wir theologisch überhaupt kein Extrakt erschließen können, einfach uns Gott zu nähern. Wir kennen den Begriff des Paradox. Wenn ich diesen Begriff in seiner Ursprünglichkeit verfolge, komme ich zu dem Begriff Paradogma. Und Dogma sind Glaubenssätze, die die frühe Kirche festgehalten hat. Das Spannende ist, dass im 3. Jahrhundert beim Versuch von Kaiser Konstantin, dem sterbenden römischen Göttern etwas Neues an Staatsreligion entgegenzuhalten, seine Hoffnung des Christentums ihn je enttäuscht hatte. Konstantin hatte die Hoffnung, dass tatsächlich, also wenn keiner mehr den römischen Göttern glaubt und seine Berater ihm sagten, aber wir brauchen eine Religion, das ist für einen solchen Staat einfach elementar wichtig. Und er hatte immer wieder gesehen, dass dieses Christentum sich ausgebreitet hatte im gesamten römischen Reich. Und dann erklärte er es in einem relativ schnellen Schritt zur Staatsreligion und bekam dann in der Folge erst mit, welche unendlichen Streitereien es unter den Theologen gab der damaligen Zeit. Und dass es verschiedene Schulen gab, die schlichtweg einfach nicht zu vereinen waren. So überlegte er hin und her und kam dann auf die Idee, das erste große Gremium einzuberufen, in dem die grundsatztheologischen Fragen geklärt worden sollten und berief das ein in einem kleinen Ort namens Nicäa in Kleinasien. Und alle großen Theologen der damaligen Zeit wurden gerufen. Und sie diskutierten über Fragen, auf die sie keine Antwort finden konnten. Ist denn Jesus Christus wahrer Mensch oder ist er wahrer Gott? Gibt es denn nun Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Substanz oder sind es drei verschiedene Substanzen? Und daran entbrannten sich tiefgehendste theologische Fragen, für die bereits Christen bereit waren, sich gegenseitig zu töten und das fortzusetzen, was sie in ihrer Geschichte der Religion früher mal erlebt hatten. Was dann kommt, ist das erste Dogma. Und das ist ein Paradox. Paradogma. Nämlich der Hinweis wahrer Gott und wahrer Mensch. Und drei Erscheinungen, eine Substanz. Auch das eine der ersten Dogmen der frühen Kirche, die man letztlich nicht mehr erklären kann, sondern glauben kann oder man lässt es sein. Vielleicht ist das aber auch einer der Punkte, wo wir dann feststellen, dass immer das passiert, wenn wir uns Gott nähern. Dass je mehr wir versuchen, etwas wirklich zu durchdringen und zu verstehen, wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, glaub es oder lass es sein. Es bildet sich das Dogma. Und die Kirche weiß sich nicht anders zu helfen, als zu sagen, das ist der Glaubenssatz, glaub ihn, dann bist du in der Kirche, glaub ihn nicht, dann bist du außerhalb der Kirche. Das ist die Regel, die seit Konstantin gilt. Paradox. Je dichter ich an die Doxa, das ist das griechische Wort für Herrlichkeit, ganz dichte bei Dogma, aber je dichter ich der Herrlichkeit Gottes komme, Paradox, Paradoxa, desto mehr entschwindet mir die Fähigkeit, etwas zu greifen, zu beschreiben und erklären zu können. Von daher ist es für mich etwas, mit dem ich ganz gut leben kann, mit dieser Hinführung, mit diesem Gedanken, dass mich das nicht entbindet, zu denken, zu sehen, zu fragen, zu verstehen und immer tiefer zu dringen. Aber es entbindet mich auch von der Unfreiheit, fertige Antworten geben zu müssen, weil wir Menschen diese so dringend brauchen und suchen. Und oft ist es so, dass wir als Menschen es nicht aushalten, mit halben Erkenntnissen, mit halben Sätzen. Dass Menschen sich danach sehnen, ein in sich geschlossenes, klares System zu haben, das in sich nachvollziehbar ist und Klarheit gibt. Und wo jemand sagt, so ist es und nicht anders. Und genau das ist immer wieder die Falle der christlichen Kirchen gewesen. Dass Theologen meinten, das ihren Gemeindegliedern auch geben zu müssen und versucht haben, auf alle Fragen Antworten zu geben, so wie die Menschen im Gottesdienst es vielleicht gerne hätten. Und ich warne davor, weil ich halte es für einen Irrweg. Ich halte es für eine Vermessenheit des menschlichen Geistes, Dinge, die nicht zu klären sind, weil wir dafür einfach zu klein sind, erklären zu wollen. Ich halte es für eine Anmaßung, tatsächlich zu meinen, wir können Gott beschreiben und wir haben auf alle Fragen Antworten. Und ich warne vor Predigern und Menschen, die solches verkünden, weil die Hybris größer ist als der Glaube und das Vertrauen an Gott, der größer ist als alle unsere menschliche Vernunft. Etwas, was wir am Ende dieses Gottesdienstes wieder als Segensgebet miteinander beten werden. Es bedarf auch der Freiheit, unsere eigene Vernunft, unseren eigenen Verstand zu unterwerfen unter das, was größer ist als wir selbst. Es bedarf der Freiheit, der Selbstbeschränkung, dass Gott tun darf, was er will und wie er es will, selbst an Stellen, an denen wir es nicht begreifen können, und dass er nicht in einer Situation ist, sich für sein Verhalten uns gegenüber rechtfertigen zu müssen. Es bedarf des theologischen Arbeitens, um zu sehen, ob wir verstehen können, ob wir den Weg erkennen können, den Theologie, den Glaube, den Gott nimmt im Miteinander. Aber es bedarf noch viel mehr der Freiheit loszulassen, und der Freiheit an den Stellen, an denen es paradox wird, an denen wir der Herrlichkeit nahe kommen, genau mit diesem Gott in Kontakt zu gehen und ihn sein zu lassen, wie er ist. Und unsere Wünsche nach Eindeutigkeit aufzugeben, aber dafür den Kontakt zu gehen, den er uns anbietet. Boris hat zitiert, er hat mir einige der schönsten Zitate geklaut, die ich am Ende dieser Predigt lesen wollte, was ich einfach nicht wusste. Ich dachte, wie kann ich eine solche Predigt zu einem solchen Thema anders beenden, als mit den Worten eines Mannes, der um die Welt gereist ist, der als Franziskanermönch allen Reichtum, allen Besitz entsagt und seit 40 Jahren nichts anderes macht, als mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen gemeinsam Leben zu teilen. Richard Rohr ist übrigens jemand, der keine Bücher schreibt, auch wenn es ungefähr 15 mit seinem Titel gibt, mit seinem Namen gibt. Er schreibt nicht. Richard Rohr redet. Richard Rohr ist jemand, der im Dialog, der vor Gruppen Themen entwickelt und es sind immer Freunde und Anhänger seiner Gedanken, die dann diese Tonbandverschriftungen hinterher transkribieren und dann mit seiner Zustimmung als Bücher dann auch veröffentlichen. Es war Richard Rohr, der in den 80er Jahren, 1986, ein, wie ich finde, bedeutsames Buch zum Thema spiritueller Männerbewegung auf den Markt gebracht hat, unter dem Titel Der wilde Mann. Er hat es getan, weil er in Amerika gelebt hat, in einer geistlichen Kommunität, die er gegründet hat, in der er als Franziskanerpater gelebt und gearbeitet und die Leitung innehatte. Und er hat gemerkt, dass Männer nicht reif werden, dass Männer nicht zu Männern werden, sondern dass viele Männer relativ verkümmert keine Idee davon haben, was männliche Identität und Stärke bedeuten kann, in einem geistlich gereiften Sinne. Und hat dann das Buch geschrieben, Der wilde Mann. Und er hat deutlich gemacht, dass das Entscheidende bei der Frage der Identitätsfindung für Männer darin besteht, ein positives Bild zu entwickeln. Es gibt in Deutschland einen Autor, der auch zu dem Thema Männerbewegung viel geschrieben hat und früh gestorben ist, Wilfried Wieck, Berliner. Männer lassen lieben ist sein bekanntestes Buch. Und das, was Rohr und Wieck vielleicht auch diametral gegenüberstehen lässt, ist die Erfahrung, dass Wilfried Wieck immer aufgrund negativer Seinszuschreibungen, was wir Männer nicht sind, was wir Männer nicht können und was wir von den Frauen lernen müssen, versucht, eine männliche Identität zu beschreiben. Ein Weg, den ich für Irrsinn halte, weil er nicht geht. Ich kann nicht etwas Positives beschreiben mit einer negativen Schablone. Ich brauche eine positive Identität. Und das ist der Punkt, wo Richard Rohr ins Spiel kommt. Und als einer der Ersten. Eine Identität entwickelt für Männer in der Begegnung mit Personen der Bibel und auch in der Begegnung mit dem wilden Gott, wie er ihn an bestimmten Stellen nennt. 1986 erschienen, passiert 2003 etwas Neues. Richard Rohr liest das Buch, das seinen Namen trägt, und fängt an, es komplett zu überarbeiten. 7 ganze Kapitel hat er rausgeschmissen. Fast jedes Kapitel stark überarbeitet, gekürzt und dann wieder neu erweitert, 3 neue Kapitel eingefügt. Und macht damit deutlich, dass er für sich auf dem Weg ist, dass er für sich weiter denkt, weiter mit Menschen Leben teilt, Gott erfährt und dabei zu neuen Erkenntnissen kommt. Und dann finde ich das schön, wenn er sagt, vom wilden Mann zum weisen Mann, weil es einfach deutlich macht, er ist unterwegs. Weil es auch deutlich macht, dass jemand, der Zeit seines Lebens sich mit Theologie beschäftigt hat, nie fertig ist. Dass wir eben nie wirklich fertige Antworten haben, sondern tatsächlich unsere Antworten, wenn es um die Frage um Gott geht, sich im Laufe der Jahre wandeln dürfen. Und ich würde mit Rohrs Worten beschreiben, ja, wandeln müssen. Weil das dazugehört, dass unsere Erkenntnis nicht das Maß der Dinge ist. Und dass wir vielleicht im Laufe der Jahre mehr und mehr erkennen können und damit auch die Freiheit haben dürfen, vorherige Erkenntnis als unvollständig beschreiben zu dürfen und auch loslassen zu dürfen. Für viele Menschen gipfelt das im Verlust ihres Glaubens, weil bisherige Modelle und Gedankengebäude scheinbar ja nicht mehr stimmen und sie meinen, damit sei Gott für sie hinfällig. Ich denke, viel wichtiger ist es, an solchen Stellen zu erkennen und zu bekennen. Es ist nie Gott, der fällt. Es sind unsere Bilder von Gott, die fallen und die fallen müssen. Weil wenn wir nicht bereit sind zu verstehen, dass wir nie Gott sehen, sondern immer nur Bilder von ihm in unserer Existenz sehen, dann werden wir zu Menschen, die in ihrer Hybris untergehen werden. Weil wir haben nicht Gott, sondern immer nur ein Bild. Das ist der Punkt, wo ein Paulus es dann wagt, loszulassen. Wo ein Paulus auch sagt, ich bin mit diesem Thema nicht fertig, bis hierhin kann ich es beschreiben. Und er an den Stellen weitermacht und auch weiter beschreibt, was er verstanden hat. Das ist der Punkt, wo dann auch ein Richard Rohr doch tatsächlich wieder ganz steil werden kann. In all der unvollkommenen Erkenntnis, von der er weiß. Wie hieß der Einsatz, der erste Satz von Boris? Wer auch nur ansatzweise über authentische innere Erfahrung verfügt, weiß, dass Gott reine Schönheit, Barmherzigkeit und vollkommene Annahme ist. Nichts als Schönheit, Barmherzigkeit und vollkommene Annahme. Übrigens, wenn man einen solchen Satz hört, dann weiß man, der ist nicht geschrieben, der ist gesprochen. Da sitzt ein Richard Rohr vor einer großen Gruppe von Menschen und er berichtet über das, was ihm am allerwichtigsten ist. Das Nachdenken über Gott und die Frage, wie Menschen durch diesen Gott geprägt miteinander leben können. Wer davon nichts weiß, so redet er weiter, hat nie ernsthaft nach Gottes Angesicht gesucht. Und diesem Mangel an echter, innerer Erfahrung entspricht der Nachdruck, den jemand auf Pflicht, Moral und Ritual legt. Wer diese Erfahrung jedoch gemacht hat, wird zutiefst, ja sogar in höherem Maße moralisch sein, nun aber aus freien Stücken als Ergebnis der trinitarischen Bewegung, die ihn erfasst hat. Nicht um einen Anspruch geht es, sondern um eine Antwort, eine Resonanz, eine Auswirkung erfahrener Liebe. Nicht um die Voraussetzung, um geliebt zu werden. Gott ergreift immer die Initiative. Er ist immer gut, immer ansprechbar, seine Liebe immer gratis. Aber, so Rohr weiter, dieser freie Gott erscheint uns bedrohlich, denn er nimmt uns jede Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten oder etwas zu steuern. Er offenbart uns unsere Ohnmacht und wir müssen unsere an Erfolg und Besitz orientierte Sprache ändern und eine Sprache der Hingabe, des Vertrauens und der Verletzlichkeit finden. Das ist nicht gerade die Sprache, die wir Männer bevorzugen. Sie lässt Gott frei sein, uns dagegen nicht. Das ist die sogenannte Wildheit Gottes. Wir können Gott nicht kontrollieren, mit keiner Methode, nicht einmal mit unserem guten Benehmen. Gott sagt zu Mose, ich bin gnädig, wem ich gnädig sein will, und ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Wer Gott durch seine Handlungen unter Kontrolle bringen will, wird sich am Ende äußerst unnütz, ohnmächtig und ineffektiv vorkommen. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Es lohnt sich, dort wirklich sich herausfordern zu lassen, durch immer wieder sehr tiefgehende Herausforderungen, vor die Rohr seine Leser und Zuhörer stellt. Aber auch immer wieder die Herausforderung, daran zu denken, dass unser Intellekt ein Ende findet. Gottes Liebe und Gottes Zuwendung aber nicht. Und wir manchmal vielleicht nicht alles verstehen. Können, verstehen müssen, aber dennoch seiner Liebe glauben können, seiner Liebe folgen sollen und vielleicht das Schwerste tun müssen, was er uns zumutet, nämlich die Bereitschaft, die Kontrolle abzugeben an ihn und dennoch zu glauben, dass er gut für uns sorgt, dass er gut für uns ist, dass er gut auf uns aufpasst. Die Geschichte geht weiter und immer wieder stehen Menschen auf und laden ein, im Zweifelsfalle den Ort der Begegnung als Begegnungsort der Liebe zu entdecken, in der die Geschichte Gottes mit Menschen neu wird. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass an den Stellen, wo wir vielleicht gedanklich ein Ende finden, wir uns neu auf die Beziehung zu ihm besinnen und auf seine Einladung seiner Liebe zu glauben und zu folgen. Diesem scheinbar wilden Gott. Amen. Ich bete mit uns. Gott, unser Vater, ich möchte dir danken für dein vorbehaltloses Ja, das wir konsequent erleben in der Begegnung mit dir. Ich möchte dir danken dafür, Herr, dass du uns einlädst, bei dir Geborgenheit zu erleben, Frieden zu finden, dass du uns einlädst zu entdecken, was ein tiefer, echter Kontakt in unserem Leben bedeuten kann, wenn wir dich sein lassen, wie du bist und uns dir anvertrauen mit dem Wissen und dem Nichtwissen, was wir von dir haben. Ich möchte dir dafür danken, Herr, dass du ein Wissen um unser Leben hast. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns kennst, danken dafür, dass du uns trägst. Ich möchte dir danken dafür, Herr, dass du einen liebenden Blick auf unser Leben hast. Und dass du uns einlädst, das tatsächlich auch als konkrete Erfahrung zu spüren und weiterzutragen. Ich möchte dir danken, dass es nicht einen Augenblick in unserem Leben gab, wo du gefehlt hast. Nicht einen Augenblick, wo du nicht um uns gewusst hättest. Wir danken, dass du auch die dunklen Seiten in uns kennst und dennoch ein ganzes ungeteiltes Ja zu uns sagst. Danke für diese Liebe. Danke für die Erfahrung, dass auch in den Grenzen des Dich verstehen können, deine Hand uns hält und sucht. Amen. Lass uns gemeinsam singen.
Es sind einige Ansagen noch zu machen. Nächste Woche haben Geburtstag Fanny Krug am 25.01. und am gleichen Tag auch Anina Handke. Wie jede Woche, Montag bis Freitag, die Gebetszeit hier morgens im Gottesdienstraum ab 9 bis 9.15 Uhr. Und morgen die Seniorengruppe Ü55. Morgen Abend die Frauensache. Thema ist, so wie ich das mitbekommen habe, die Jahreslosung.
Ja, genau, das Jahreslosung. Manche schon passen alter Hut, wir haben sogar Kirchen zugehört. Wir wollen uns den ganzen aber kreativ nähern, also ein neuer Thema. Das wird ganz gut. Mhm.
Am kommenden Sonntag wieder Gottesdienst hier 11 Uhr mit Volker Tepp. Und nochmal der Hinweis: in diesem Jahr im Mai gibt es die Fahrt nach Assisi. Diesmal haben wir es hier mit dem richtigen Datum versehen. Letztens war da so ein komisches, kryptisches Datum. Also es ist eine Reise, die geht vom 9. bis zum 17.05. nach Assisi, um dort gemeinsam über Franz von Assisi nachzudenken und ja auch Erfahrungen im Gebet, in der Meditation zu machen. Anmeldung bei Volker Tepp.
Möglichst bald.
Ja, möglichst bald, genau. 12 Leute können auch nur mit. Dann ein, am Montag, den 28.01., also jetzt nicht am Montag, der kommt, sondern eine Woche später, ist wieder Männerabend hier. Thema haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Gucken wir. Ja, ob wir nochmal was zum wilden Mann machen wollen, weiß nicht. Aber gucken wir. Ja, und herzliche Einladung, noch nach dem Gottesdienst hier zu bleiben. Es gibt wie immer Kaffee und Tee. Es gibt diesen Sonntag auch wieder eine Suppe bei Martha und Maria. Und dazu auch noch Reste, die übrig geblieben sind von einer Feier gestern hier. Also es ist für alle gesorgt, die hier noch bleiben möchten. Und jetzt singen wir das Segenslied dazu, bitte ich euch aufzustehen.
Was wir jetzt miteinander erleben, kann etwas außerordentlich Machtvolles werden. Etwas, was für die nächste Woche absolut zentral entscheidend die Woche bestimmen kann. Der Segen Gottes. Und der Segen Gottes, um den wir bitten, hat was zu tun mit Frieden. Das steht am Anfang dieses Segensgebetes. Und wenn ihr daran glaubt, wenn ihr dafür offen seid, wenn ihr euch daran erinnert, werdet ihr Erfahrungen machen mit diesem Frieden Gottes in eurem Leben, der übrigens höher ist als alle menschliche Vernunft. Wir werden manches nicht verstehen, aber wir werden es erleben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dieser Erwartungshaltung, mit diesem Glauben, mit diesem Vertrauen, diesen Segen mitnimmt in die nächste Woche und ihn kraftvoll wirken lasst. So lasst uns beten. Und Gott, unser Vater, ich möchte dir dafür danken, dass das wirklich was mit Kraft zu tun hat, mit Energie, die du mit uns teilen möchtest in den Tagen, die vor uns liegen. Dass wir diese Erfahrung machen, wie viel Kraft von dir ausgeht an den Stellen, wo wir dir trauen, vertrauen und offen sind für deine Gegenwart. Und in diesem Vertrauen bitten wir und beten wir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Ihr habt noch einige Minuten Gelegenheit, bei der Musik, die wir am Anfang gehört haben, dem Gottesdienst nachzudenken, ausklingen zu lassen und vielleicht auch einige Minuten zu beten und diese Zeit der Stille miteinander zu teilen.